Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Vor ziemlich genau 30 Jahren, am 16. Juli 1990, übernahm die Treuhandanstalt volkseigene Betriebe der DDR. 8.500 waren es an der Zahl, mit mehr als 4 Millionen Beschäftigten. Die Aufgabe der Treuhand war beispiellos. Aus den Staatsbetrieben sollten marktwirtschaftliche Unternehmen werden. Doch eben das funktionierte in vielen Fällen nicht, weil die DDR-Betriebe nicht rentabel waren, sagen die einen, weil sie von westdeutschen und ausländischen Investoren verramscht wurden, sagen die anderen. Trauriger Höhepunkt dieser schon damals hochemotionalen und kontroversen Debatte war die Ermordung des ersten Verwaltungsratsvorsitzenden Detlef Carsten Rohwedder durch die RAF 1991. Die Archive der Treuhand sind jetzt in Berlin geöffnet worden. Und die Hoffnung ist, dass sich jeder nun selbst aus erster Hand informieren kann, wie die Treuhand damals arbeitete. Sabine Adler hat sich das schon angeschaut.
Weit im Osten Berlins, direkt neben der Pferderennbahn im grünen Hoppegarten, reiht sich in unscheinbaren Flachbauten Regal an Regal. Jedes vollgepackt mit Leitsordnern. 14 Kilometer allein Treuhandakten. Es sind bei weitem nicht alle, nur ein Bruchteil der 170.000 Ordner, die die Privatisierungsbehörde der DDR-Staatswirtschaft hinterlassen hat. Für die ersten läuft die 30-jährige Sperrfrist aus. In diesen Blättern darf jetzt jeder lesen, erklärt die Historikerin Maria von Löwenich.
Dazu muss man kein besonderes Interesse nachweisen. Man muss also zum Beispiel kein Wissenschaftler oder Journalist sein, um Zugang zu erhalten, sondern jeder kann sich an uns wenden und einen Antrag auf Benutzung stellen.
Die 37-Jährige würde es wohl in ihrem gesamten Berufsleben nicht schaffen, jeden Hefter selbst in die Hand zu nehmen. Dennoch, als Leiterin des Treuhandarchivs entscheidet sie, welche Akte fortan der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Wer jetzt als Privatperson nachvollziehen oder prüfen will, wie ein bestimmter volkseigener Betrieb vor 30 Jahren privatisiert oder abgewickelt worden ist, kann von nun an auf die Unterlagen zugreifen. Trotz Öffnung gibt es aber noch einige, wenn auch kleine Einschränkungen.
Konkret sind das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und vor allem Daten von noch lebenden Personen. Deshalb wird jede Akte, bevor sie einem Benutzer oder einer Benutzerin vorgelegt wird, hier bei uns im Bundesarchiv gründlich geprüft. Das heißt, dass wenn eine Akte schutzwürdige Belange enthält, dass diese Akte nicht grundsätzlich von der Nutzung ausgeschlossen ist, sondern wir entnehmen dann zum Beispiel ein einzelnes Dokument oder dergleichen.
Markus Böck aus Hettstedt in Sachsen-Anhalt hat die erste wissenschaftliche Arbeit überhaupt zur Treuhand vorgelegt. Der junge Historiker bewies, dass eine der häufigsten Schmähungen der viel kritisierten Behörde falsch ist, dass nämlich bei der Treuhand nur Wessis tätig gewesen seien.
Das Treuhandpersonal war hochgradig gemischt. Also es waren mehrheitlich Ostdeutsche. Es waren sehr, sehr viele ehemalige Planwirtschaftskader dabei, sehr viele ehemalige Branchenexperten, die bei der Treuhand tätig waren. Es waren sehr viele Frauen auch bei der Treuhand tätig, die alle in der öffentlichen Diskussion gar keine Rolle spielten. Was man sagen muss, ist, dass die Treuhandanstalt durchaus von westdeutschen Führungskräften geleitet wurde. Unter Rohwedder kamen die dann peu à peu. Das waren erfahrene Industriemanager, das waren erfahrene Unternehmer, die man bewusst rekrutiert hat, weil man den Glauben hatte, die wissen, wie es läuft. Es war beispielsweise so, dass zum Zeitpunkt der Ermordung Rohwedders knapp 350 westdeutsche Mitarbeiter bei der Treuhand waren, aber umgekehrt bereits fast 2000 Ostdeutsche.
Detlef Scheunert war der einzige ostdeutsche Treuhanddirektor. Was sich durchaus auch in den Akten niederschlug, sah er mit eigenen Augen. Die Behörde war alles andere als eine gut geölte Bürokratie.
Wo ich dorthin kam, war das wirklich eine Megabaustelle. Alles lief durcheinander wie ein Bienenschwarm. Und da ging ich dann in die oberste Etage, das war die Vorstandsetage, da fiel mir schon auf, da roch es schon anders. Also waren die Wessis schon eingezogen. Da waren auch ein paar Westfrauen, das ist ein anderes Parfüm, man roch das, es roch anders. Und dann bin ich da durchgelaufen, da sah ich, räume das Büro. Das war einerseits die spannendste Zeit der Treuhandanstalt. Es war ein absolut situatives Handeln. Es gab noch nicht die westdeutsche Bürokratie. Das war die Stunde der Macher.
Die Mehrheit der Ostdeutschen hat die Treuhandanstalt allerdings in denkbar schlechter Erinnerung. Oftmals zu Recht, findet auch der einzige ostdeutsche Manager. Scheunert war verantwortlich für die Privatisierung von 110 Glas- und Feinmechanikbetrieben. Den Behördenchefs hätte allzu oft jede Empathie gefehlt. wie beim Aus für den Kamerahersteller Pentacon, dessen Abwicklung ausgerechnet am 3. Oktober, dem Tag der Wiedervereinigung, bekannt gegeben werden sollte.
Das war ja noch so ungeschickt von Fessis. Am Tag der Deutschen Einheit haben sie den ersten Betrieb, die Pentacon-Werke in Malleberg, liquidiert. Dann haben wir das wirklich über den 3. Oktober, es wurde dann am 5. Oktober wurde die Insolvenz, oder damals hieß das Gesamtvollstreckung im Osten, erklärt. Aber es war natürlich ein Schock für die Ostdeutschen. Jeder Ostdeutsche kannte die Pentacon-Werte und diese Kameras, das war ein Wert, das kaufte man, legte man sich in den Schrank, das war ein Wert. Und plötzlich war das alles nichts mehr. Da kamen die Bilder, dass diese Kamerageställe alle auf einem großen Haufen Schrott lagen. Viele Ostdeutsche waren das Synonym, das sind wir, auf dem Schrotthaufen. Ja? Ich glaube, das hat richtig wehgetan. Obwohl es rational völlig logisch war. Die japanischen Kameras, also die elektronischen Kameras, haben bereits die Weltmarkt geflutet. Und die Japaner haben damals jeden europäischen Hersteller platt gemacht.
Die Stiftung Aufarbeitung will die Archivöffnung nun mit einer neuen Forschungsförderung begleiten. Auch um so die Treuhanddiskussion zu versachlichen, sagt die Direktorin Anna Kaminski.
Es ist ja jetzt zum ersten Mal möglich, dass die Akten zur Treuhand freigegeben sind und für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung stehen. Und auf dieser Grundlage soll tatsächlich auch den über die letzten 30 Jahre entstandenen Mythen, was hat die Treuhand getan, was hat sie nicht getan, wofür ist sie verantwortlich, welche Schurkereien haben stattgefunden, aber auch was ist gut gelaufen.
Erste Forschungsergebnisse sollen fortlaufend in der Stiftung Aufarbeitung präsentiert werden. So zur Leuna-Affäre, zum Fall Carl Zeiss Jena, zur Privatisierung des DDR-Schiffbaus und zur Rolle der Gewerkschaften am Ende der DDR-Volkswirtschaft. 8.500 VEB, also volkseigene Betriebe, gab es. Jeder hat seine eigene, auch Treuhandgeschichte. Ob sich mit den nun einsehbaren Akten aber das Bild von ihr ändert? Archivchefin Maria von Löwenich ist vorsichtig.
Die Erfahrung in anderen Bereichen zeigt, dass sich die Sicht auf historische Ereignisse durchaus differenzierter gestalten kann, wenn neue Aspekte und Perspektiven in die Debatte eingebracht werden. Und solche neuen Aspekte und Perspektiven können sich natürlich aus den Akten der Treuhandanstalt ergeben.
Die Akten allein erzählen noch keine Geschichte. Schließlich dienten sie der Behörde in erster Linie als Arbeitsinstrument, das sich auch als fehlerhaft oder unvollständig erweisen kann. Zudem wurde die politische Brisanz vieler Vorgänge erst im Nachhinein deutlich. Eines steht aber schon jetzt fest. Mit dem nun zugänglichen Treuhandarchiv öffnet sich ein gigantisches Betätigungsfeld.